This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
Point and check, touch and check. Point and check, touch and check. Point and check, touch and check. Point and check.
Was redest du?
Point and check, touch and check. Hallo, ich mach die. Ich muss die Kabine checken. Du störst mich gerade. Point and check, touch and check. Point and check, touch and check.
Was ist das?
Ja,
was checkst du da?
Ich checke gerade die Kabine. Und zeige mit Point and Check auf jedes Bin und Touch and Check. Damit vergewissere ich mich, dass die Bin zu ist. Also, dass das Bin zu ist, also alle Bins zu sind. Und ich muss, um das zu vollziehen, das aussprechen, laut aussprechen, dass auch die Passagiere mitbekommen, was ich mache und dass ich das mache und sorgfältig mache. Und deswegen Wahnsinn. Muss ich das so machen. Und das war Teil der Safety Checks bei ANA, All Nippon Airways. Und das mussten wir sowohl in der Galley machen, als auch in der Kabine. Und zwar laut.
So, dass die Passagiere und die Kollegen das am besten auch mitkriegen. Also du musstest es auf jeden Fall laut sagen.
Richtig. Ich musste Wahnsinn. Das laut vorsprechen. Also jeder in seinem Bereich zeitgleich. Also der Purser hat ein Announcement gemacht. Und hat gesagt, Flight Attendant Safety Checks, please. Und dann ist man eben von seiner Tür Richtung andere Tür gelaufen und hat laut mit dem Finger gezeigt auf die Bins, die man checken wollte. Und hat gesagt, Point and Check, Touch and Check, Point and Check, Touch and Check. Und so ist man quasi durchgelaufen. Der andere Flugbegleiter hat das Gleiche gemacht mit den Seatbelts und Gepäck. Und so musst du es dir in etwa vorstellen. Ob das noch so ist, kann ich dir nicht sagen, aber es war eine ganze Weile genau so.
Wahnsinn. Das ist ja echt irre.
Das ist irre, ja.
Aber du bist als Einziger, ist jetzt nicht vorher schon mal jemand durchgegangen, hat alles zugemacht und du hast danach alles kontrolliert, sondern wenn jetzt noch eins offen gewesen ist, hast du es zugemacht. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, du warst für deinen Bereich zuständig und hast dann quasi deinen Bereich gecheckt und so ging es auch in der Küche. Du bist in der Küche gestanden, also in der Galley und hast natürlich die Knebel. Point and check, touch and check, point and check, touch and check. Und beim touch and check musstest du das auch richtig anfassen. Mhm. Und erst dann, wenn du alles durch hattest, konntest du das klar melden. Wenn du das nicht gemacht hast, also auch nicht leise, das galt nicht. Du musstest es wirklich laut und physisch mit den Händen, die Knebel und alles anfassen, sonst galt das nicht.
Spannend. Also ich meine, jetzt lächelt man ein bisschen darüber, weil das bei uns etwas anders gehandhabt wird. Aber wenn ich das mit dem Cockpit vergleiche, ist gar nicht so unähnlich. Da lesen wir auch Checklisten und wir können die Checklisten, die meisten sowieso auswendig, aber wir lesen sie auch immer laut vor und der andere konfirmt es eben auch laut. Das ist ja letztendlich, das Prinzip dahinter ist ja das gleiche, dass man auf jeden Fall sicherstellen will, dass die Bins in dem Fall zu sind oder die Gäste angeschnallt sind oder so. Ja, und das wirkt natürlich dann manchmal etwas befremdlich, da gebe ich dir recht, wenn du das so nicht gewohnt bist. Wie jetzt bei europäischen Airlines.
das ist natürlich komplett anders zu dem, was wir heute machen. Und ich hatte gestern Emergency und ich muss sagen, wir haben auch
genau,
darüber
vielleicht
gesprochen.
Ganz kurzer Einwurf an alle Fußgänger. Du hattest gestern kein Emergency. Nein, du hattest das jährliche Emergency-Training für die 747. Ja, also weil, wenn jemand dich jetzt mit Fliegen nicht auskennt und du sagst, ja, ich hatte gestern Emergency, dann denkt er, oh, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Nee. Sondern hast das jährliche Training gehabt, was Flugbegleiter einmal im Jahr haben, und zwar für jedes Flugzeug muss da was.
Das ist richtig. Da danke ich dir dafür, dass du mich immer wieder abholst, weil ich nutze gerne oder ich spreche dann in Flugbegleitersprache und vergesse dabei, dass wir Zuhörer haben, die sich eigentlich mit unserer Flugbegleitersprache gar nicht so unbedingt auskennen. Mhm. Es ist schon so, dass wir, man muss sich das so vorstellen, dass wir jedes Jahr einen Führerschein machen müssen, oder? Kann ich das so in
genau.
etwa? Genau, wir müssen für jedes Muster, was wir quasi fliegen, jedes Jahr eine Prüfung ablegen. Und das, die Prüfung besteht aus praktischen Übungen, aber auch als einem schriftlichen Test. Und wenn wir diese Prüfung nicht bestehen, dann haben wir keine Lizenz, also keinen Führerschein und können dann nicht mehr auf diesem Muster eingesetzt werden. Und das ist bei jeder Airline so. Stress verbunden, weil man natürlich jedes Mal fiebert und hofft, dass man alles richtig macht. Klar, wir haben eigentlich alle die Sicherheit, aber oft ist es eine Prüfungssituation so, dass man dann doch irgendwie Angst hat, irgendwie zu versagen. Aber man versagt ja nicht. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Also ich meine, keiner, es gibt es ja im Simulator auch, keiner geht ja gerne zu einer Prüfung. Also in der Regel, ne, du gehst ja nicht hin und sagst, boah, endlich mal wieder eine Prüfung, super. Sondern jeder hat ja irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Stress, ein bisschen mehr Stress oder Lampenfieber oder whatever.
Ja.
Und das ist ja da auch so, wenn du einen Test schreibst. Mhm. Und naja, du willst natürlich dir auch keine Blöße geben. Natürlich seid ihr alle gut geschult und wisst ihr das auch alles. Ja. Trotzdem möchte man ja gerne null Fehler bei diesem Test haben und möchte das ja auch alles sicher beantworten. Ist ja logisch, ist ja klar. Und die praktischen Übungen ja ganz genauso.
Das ist so, ja. Und wie gesagt, ich hatte gestern meine Lizenzerhaltungsmaßnahme für die 747. Und ich muss ehrlich sagen, ich war kurz davor, mich krank zu melden, weil ich mich schon nicht so fit fühlte. Aber so eine Lizenz bedeutete halt auch viel. Also habe ich mich dann zusammengerissen und bin dann doch hingegangen. Man mag es auch jetzt hören, dass ich etwas krank bin, leider. Aber ich habe es irgendwie durchgezogen, aber die letzte Stunde, also als ich den Test geschrieben habe, ich habe so geschwitzt, weil ich auch schon Fieber hatte. Und ich muss sagen, ich habe die Fragen beim Lesen nicht mehr verstanden. So schlecht ging es mir. Da hat mein Hirn einfach nicht mehr funktioniert. Es war so,
ja, also,
es war alles.
Da du ja den Test bestanden hast, hat das Hirn schon noch ganz gut funktioniert.
Ja, natürlich. Aber es war schon total schwierig. Und deswegen sollte man einfach auch nicht krank auf einem Flug gehen. Das wollte ich einfach nur damit sagen, wie wichtig es ist, dass man gesund und fit auf dem Flug geht.
Genau. Ja. Das ist sehr wichtig. Was das zum Beispiel angeht, finde ich auch immer ein ganz guter Tipp. Man ist bei sich selber oft gar nicht so kritisch. Also man glaubt immer selber, ja, das geht noch und kriege ich schon alles hin und mir geht's ja gar nicht so schlecht.
Ja.
Das wird sicherlich jeder so nachempfinden können. Aber ich finde es eigentlich immer ganz gut. Man stellt sich vor, jetzt ein guter Freund, Freundin, Kumpel, wer auch immer, hat genau diese Symptome. Was würde man dem denn eigentlich raten dann?
Mhm.
Und dann kommt man der Wahrheit, glaube ich, schon mal deutlich näher.
Das stimmt,
was man jetzt so machen sollte. Ne?
Das ist richtig. Ja, es ist auch so, dass eine Erkältung auf einem Flug immer schlimmer wird durch die Umstände, eben auch wenig Feuchtigkeit. Es ist ja eine trockene Luft und irgendwie ist es so, dass die Erkältung sich in der Luft sich fünfmal schlimmer anfühlt.
Ja, die Luft ist trocken, man schläft weniger, man bewegt sich in der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel durch die Luft. Das sind ja alles so Faktoren. Man hat mit sehr vielen Menschen teilt man einen relativ engen Raum. Das sind ja alles Faktoren, die dazu führen, dass man jetzt nicht weniger gestresst ist. Ne? Es ist halt eben nicht ganz unanstrengend, körperlich auch nicht ganz unanstrengend. Und dementsprechend, wenn man schon leicht erkältet ist oder wenn man überhaupt erkältet ist, wird das sehr wahrscheinlich nicht besser auf dem Flug, das stimmt.
Ja. Naja.
Von den Problemen mit den Nasennebenhöhlen und dem Druckausgleich gar nicht zu sprechen. Das ist ja individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, also ich habe nie Probleme, was das angeht, und ich kenne andere, die regelmäßig bei der kleinsten Erkältung Probleme haben, den Druckausgleich mit den Ohren zu machen.
Ja. Jetzt aber nochmal auf Touch and Check, Point and Check zurückzukommen.
Touch and Check, Point and Check, Touch and Check,
Point and Check. Ich musste ja nicht sagen, wie albern man sich dabei vorkam. Auch wenn das im Cockpit mehr Sinn macht, weil ihr habt da natürlich auch nicht so viele Schritte wie wir in der Kabine.
Ja.
Und ihr habt auch nicht die Passagiere, die euch dann blöd angucken. Also für uns war das damals eine echt komische Situation. Und man hat sich wirklich schwer getan, das vor den Passagieren zu machen. Und man wurde ja auch von seinen Kollegen oder auch dem Chief Purser immer beobachtet. Und ich fand das halt irgendwie eher, ich war auch jung und ich meine, es war komisch. Ne? Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mehr davon abgelenkt war, wie mich die Passagiere jetzt wahrnehmen, als dass ich wirklich die Checks richtig mache. Weißt du, was ich meine? Also mein Fokus war, oh Gott, wie peinlich. Ne? Und und ich muss sagen, also ich bin froh, dass wir solche Sachen nicht machen müssen. Und ich habe gestern nochmal im Kurs gesagt, wie dankbar ich bin, wie dass wir unser Training so durchdacht erleben. Also unser Training ist wirklich bis ins kleinste Detail gut überlegt. Und da sitzen Profis, die sich wirklich Gedanken machen, wie können wir das Training gestalten, dass es auch wirklich bei den Teilnehmenden, naja, ich sag mal, gut hängen bleibt auch, ja. Nein, aber einfach gut angenommen wird und eben auch effektiv ist, ne? Weil ich finde das halt auch wichtig. Ich will ja immer rausgehen und sagen, wow, stimmt, ich habe jetzt einen Aha-Effekt gehabt oder ich habe jetzt was Neues dazu gelernt. Und da machen sich die Kollegen vom LAT wirklich viele Gedanken. An der Stelle wollte ich sie einfach mal gelobt haben. Im Vergleich zu meinen alten Airlines, muss ich sagen, leisten sie echt tipptopp Arbeit. Wobei ich jetzt nicht die Arbeit schlecht reden möchte, aber es macht halt einfach mehr Sinn, wie wir bei meiner jetzigen Airline das Ganze gestalten.
Ja, zumal auch aktuelle Vorfälle oder Erkenntnisse, die man über die Jahre gewonnen hat, immer einfließen. Das heißt, man beobachtet vielleicht bestimmte Dinge, die irgendwo passiert sind, vielleicht auch bei anderen Airlines und sagt, okay, sind wir eigentlich davor gefeit? Und so wird das halt immer wieder abgedatet. Das Programm ist ja auch, ändert sich ja auch jedes Jahr, sodass man jedes Jahr wieder neue Aspekte hinzukommen.
Richtig.
Oder Dinge wiederholt werden, die vielleicht irgendwo mal aufgefallen sind. Das finde ich eben auch sehr cool.
Genau, es sind immer unterschiedliche Themen. Das heißt, man kaut nicht immer das Gleiche, sondern es sind immer neue Themen, neue Sachen, die drangenommen werden, die überarbeitet werden, mit den neuesten Erkenntnissen. Und man geht da wirklich sehr, sehr ins Detail. Und das schätze ich einfach sehr. Wir sind so gut, dass uns sogar andere Airlines buchen. Und ich muss sagen, unser Arbeitgeber investiert auch unfassbar viel Geld rein. Also gerade in diesen ganzen Mockups. Ich meine, ich habe gestern mitbekommen, dass so ein Cockpit-Mockup bis zu 15 Millionen Euro kostet. Und ich weiß, dass nicht jede Airline sowas einfach mal auf den Hof stellen kann. Also da bin ich total stolz, dass unser Arbeitgeber sowas Großartiges für uns zur Verfügung stellt und uns da auch bestens trainiert und nicht nur in die Hardware, sondern auch wirklich in gute Trainer investiert.
Genau, ja, das sehe ich genauso. Also kann ich nur so zurückgeben und die Trainer, die ich erlebe, sind doch, abgesehen davon, dass sie fachlich super sind, dazu auch noch sehr motiviert und ich selber versuche auch immer, mich daran zu beteiligen, also auch aktiv, sodass alle was davon haben, dass man auch wirklich in den Austausch kommt und jetzt nicht nur da sitzt und sich was erzählen lässt und den Test schreibt, sondern dass man eben gerade den Austausch zwischen Flugbegleitern und Piloten wirklich nutzt, weil sonst sieht man sich eigentlich nur an Bord und da ist die Möglichkeit, dass man beim Training eben auch Dinge erzählt, die man mal erlebt hat oder gegenseitig auch davon profitiert oder einfach mal fragt, oh, das ist mir letztens passiert, was würdet ihr eigentlich machen oder wie hättet ihr das gelöst oder wie würdet ihr euch wünschen, dass ein Kapitän das löst? Also so kann man immer sehr viel davon profitieren, aus diesen Trainings.
Richtig. Also es ist halt so, dass für mich jetzt, oder ich sage mal, es ist nicht nur als Passagier wichtig zu schauen, bei welcher Airline man fliegt, sondern eben auch als Mitarbeiter. Also ich habe meine Airlines immer sehr bewusst und bedacht gewählt. Und ich muss sagen, auch bei allen anderen Airlines hatte ich ein gutes Training. Das eine oder andere fand ich jetzt eher ein bisschen sinnbefreiter oder nicht so toll wie eben dieses Point-and-Check und Touch-and-Check. Fand ich ein bisschen albern, um ehrlich zu sein. Oder manche Vorgehensweisen, die aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn gemacht haben, wie zum Beispiel, wir mussten uns mit beiden Händen an den Griffen festhalten und uns quasi an die Tür stellen, die Tür ist offen und während die Rutsche aufbläst, vergehen ja 10 Sekunden. Mhm. So, Vorgabe war, und ich will jetzt auch nicht verraten, welche Airline das war, dass wir uns mit dem Rücken zu den Passagieren und mit dem Gesicht zur offenen Tür an den beiden Griffen festhalten und bis 10 zählen.
Okay.
Und erst dann anfangen zu evakuieren. Jetzt kannst du dir das ja bildlich vorstellen. Mhm. Und jetzt weißt du auch, ich meine, in so einer Notsituation wollen die Leute ja nur raus. Und das Erste, was passiert, sie schubsen dich raus und dann bist du erstmal, liegst du in der halb aufgeblasenen Rutsche und wahrscheinlich verletzt am Boden und kannst die Menschen gar nicht mehr richtig evakuieren. Und deswegen sage ich, es war nicht wirklich präzise durchdacht. Und es gab viele Punkte, mit denen ich persönlich nicht einverstanden war.
Ja, ja, im Nachhinein sowieso. Also ich meine, auch das hat sich natürlich weiterentwickelt. Sicherlich auch bei verschiedenen Airlines. Ich meine, ich fliege jetzt seit 30 Jahren und wenn ich überlege, wie wir bestimmte Sachen trainiert haben vor 30 Jahren, sehe ich auch eine Weiterentwicklung.
Natürlich.
Das ist ja das Coole auch in der Fliegerei, weißt du, dass man eben aus Sachen lernt, dass man aus Unfällen lernt, aber dass man auch aus Zwischenfällen lernt, die nicht zu einem Unfall geführt haben, dass man da offen ist und sagt, okay, ist das eigentlich so State of the Art, was wir machen, oder gibt es nicht bessere Methoden? Oder man tauscht sich mit anderen Airlines aus und erkennt auf einmal, dass sie ganz coole, neue kreative Ideen haben, und so ist es immer wieder im Flow. Wenn ich überlege, wie die Checklisten bei einem Airbus vor 30 Jahren aussahen, sahen die zum Teil völlig anders aus. Das Flugzeug ist aber teilweise das gleiche. Ja. Und das zeigt eben, dass man sehr viel da rein investiert und die Sicherheit versucht permanent nicht beizubehalten, sondern eben permanent zu erhöhen.
Richtig. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Gerade auch die Zusammenarbeit innerhalb der Airlines finde ich sehr, sehr wichtig.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Wichtig, dass man sich da eben austauscht, weil am Ende geht es jetzt hier nicht mehr um, wer hat die besten Sitze oder wer ist die bessere Airline, sondern wie können wir alle gemeinsam die Sicherheit verbessern oder aus Fehlern lernen. Und das finde ich eben sehr, sehr wertvoll, dass man da eben ja miteinander auch kommuniziert, wenn es um solche Themen geht.
Genau, das passiert auch. Das passiert weltweit eben auch. Also was das Cockpit angeht oder so, weiß ich das, dass es weltweit passiert und dass man da eben auch im Austausch ist, damit man sich nämlich grundsätzlich weltweit verbessert. Ja. Das finde ich halt eine sehr schöne Art und Weise, damit umzugehen mit diesem Thema.
Ja.
Und das passiert in der Kabine und im Cockpit. Wenn ich das vergleichen kann, wir gehen ja auch jedes Jahr in den Simulator, haben wir auch einen Führerschein dementsprechend, oder bei uns nennt sich das Lizenz. Und die muss auch einmal im Jahr erneuert werden. Und dafür geht man alle halbe Jahr in den Simulator, also einmal im Jahr reicht nicht, also alle 6 Monate.
Ja, bei euch ist es nochmal strikter, ne?
Genau. Die geht dann alle 6 Monate für jeweils 2 Tage in den Simulator. Mhm. Auch, wir haben auch einen Theorie-Teil dabei und wir machen auch das Training, was die Flugbegleitung, was du machst, das machen wir auch, aber dann natürlich nur für unser Flugzeug. Also für den Airbus 340 oder für den die 747, wer die dann fliegt. Und du machst es ja eventuell für verschiedene Muster, aber Piloten fliegen ja immer nur ein Flugzeug.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Interessante ist ja, dass Piloten tatsächlich immer nur ein Muster haben, wobei Flugbegleiter mehrere Muster haben können. Und ich glaube, das wissen auch viele nicht oder ist vielen nicht so wirklich bewusst, dass eben Piloten eben nur ein Muster fliegen, ne? Und wir aber bis zu drei, also bei uns ist es so, bis zu drei Muster fliegen können. Und Muster meine ich jetzt damit, also wenn ich jetzt A340 habe, dann kann ich auch A330 fliegen. Also das geht da. Oder wenn ich ein A320 Muster habe, dann beinhaltet das 319, 320 und 321. Also das muss man jetzt auch nochmal genau. Es sind dann viele Flugzeuge, genau.
Ja, bei Piloten ist es so, beim 320 ist es auch so, wenn sie 320 Muster haben, dann dürfen sie auch 319, 321 fliegen. Mhm. Wenn du 340 fliegst, also bei unserer Airline, dann darfst du 340, 300, 340, 600 fliegen und auch 330 mit der Einschränkung, dass du für alle auch immer noch den Simulator machen musst. Also du musst quasi, das wird immer, jedes halbe Jahr wechselt es. Also du bist
und Landungen,
jetzt,
oder?
Ja, das kommt noch hinzu. Also du bist jetzt im 340 für deinen Check und 6 Monate später bist du im 330 für den Check und weitere 6 Monate später wieder im 340, sodass du die zwei Muster hast. Die gibt's, das gibt es auch für den 350 und 380 in Kombination, da läuft das auch so. Und genau was du sagtest, du musst drei Starts und Landungen innerhalb von 90 Tagen gemacht haben, sonst darfst du nicht mit Passagieren fliegen. Und das kann halt manchmal sein, wenn man Urlaub hatte oder war irgendwie mal krank oder irgendwie Teilzeit, was auch immer, dass das dann eventuell mal, dass man das nicht schafft. Und dann, das hatte ich gerade gestern, geht man in den Simulator und bin ich als Trainer mit den Kollegen in den Simulator gegangen, bei denen das ausgelaufen war. Und dann macht man ein sogenanntes Landetraining und drei Starts, drei Landungen für jeden Piloten mindestens und schaut dann, dass das auch alles so ist, wie das sein soll und gibt nochmal so ein paar Tipps. Und es lief gestern sehr gut. Es hat Spaß gemacht und alle sind, glaube ich, also sehr zufrieden aus dem Simulator rausgegangen, inklusive mir.
Und da muss ich jetzt nochmal auch sagen, auch die Planer, ne, also Scheduling ist da auch sehr, muss ich auch an der Stelle sagen, die machen auch einen tollen Job, weil die müssen auch darauf achten, dass wenn sie Flüge einteilen, dass jeder auch für diesen Flug oder für dieses Flugzeugmuster auch die richtige Lizenz hat. Also das heißt jetzt nicht 20.000 Flugbegleiter mal kurz aufzuteilen auf alle möglichen Flüge, sondern man muss da auch schauen, wer hat welche Lizenz, wer muss welche Lizenz nachmachen, kann er jetzt überhaupt diesen Flug wahrnehmen. Also das sind ganz, ganz viele Regularien, die auch ein Planer zu beachten hat. Also ich glaube, als Außenstehende weiß man diese Dinge nicht, sieht man diese Dinge auch nicht. Aber ich kann wirklich nur sagen, in der Airline-Branche, wahrscheinlich auch in anderen Branchen, muss man wirklich sehr akribisch arbeiten und auch sehr genau hinschauen.
Ja, und sehr vorausschauend denken. Wenn du jetzt zum Beispiel heute geht ein Flug nach Seattle mit einem A340-300 und die Kollegen fliegen dahin, sind alle lizenziert, haben alle die Landung gemacht. So, und jetzt auf dem Rückflug muss das Flugzeug kurzfristig getauscht werden gegen ein A340-600.
Ja.
Und dann muss man schauen, ob diese drei Piloten, die da in Seattle das Flugzeug zum Beispiel zurückfliegen sollen, ob die alle drei lizenziert dafür sind. Sonst kann man das nicht tauschen. Weil man stelle sich das vor, das würde dahin fliegen und der Kapitän würde da in Seattle sitzen und würde sagen, ja, sorry, aber meine Landungen dafür, das Flugzeug sind abgelaufen, ich kann das jetzt nicht fliegen, dann muss man halt vorher sehen. Und das ist tatsächlich relativ aufwendig und kompliziert, aber die Kollegen haben das auf dem Schirm. Deswegen großen Respekt davor, dass sie das alles immer so hinbekommen.
Ja, sehe ich genauso.
Also, es ist ja nur ein Teil unserer Komplexität. Also das beschreibt es ja nur, wie komplex oder wie viele Sachen in der Fliegerei
beachtet werden müssen, genau. Ja. Und wie viele Regularien es gibt, gerade in der heutigen Zeit. Also ich glaube, vor 30 oder 40 Jahren war es nicht so, wie es heute ist. Aber heute ist alles extrem, alles niedergeschrieben. Für alles gibt es ein Verfahren, wirklich für den kleinsten Pups gibt es ein Verfahren. Das ist auch wichtig, damit eben keine Fehler entstehen. Weil wenn jeder das irgendwie so macht, wie er gerade denkt, dann passieren genau eben auch Fehler. Und das darf man sich eben in der Airline-Branche überhaupt nicht leisten. Und Entschuldigung, ich bin etwas erkältet, wie du weißt.
Macht nichts.
Ich hoffe, dass die Zuhörer das jetzt auch nicht so schlimm finden, aber wir wollten auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen, bevor es für dich und für mich auch auf den Flug und in Urlaub geht. Ja, aber ich wollte das auf jeden Fall mal erwähnt haben, weil ich kriege oft Fragen gestellt, wenn ich mich zum Beispiel markiere. Ich bin jetzt irgendwie im Trainingscenter. Ja, was trainiert ihr denn da? Müsst ihr denn auch schwimmen oder solche Geschichten? Und es ist halt, glaube ich, für viele immer so ein Fragezeichen. Wir dürfen ja auch keine Bildaufnahmen machen vom Trainingscenter, was ich auch richtig finde. Man muss ja auch nicht alles nach außen tragen. Ich finde es auch nicht gut, wenn das Kollegen machen, um ehrlich zu sein, weil man darf natürlich so ein bisschen zeigen, was man macht, aber es ist unerwünscht und dann an der Stelle muss man das einfach auch akzeptieren. Aber ja, das Training ist extrem gut bei uns. Das kann ich wirklich sagen, nachdem ich 3 andere Airlines erlebt habe. Und ich bin auch jedes Mal gespannt auf neue Themen einfach. Ja, was besprechen wir jetzt diesmal oder was ist denn heute zum Beispiel Hauptthema? Ne?
Genau. Also wir machen das im Simulator. Es ist witzigerweise genau das Gleiche oder logischerweise eigentlich genau das Gleiche, dass wir da ändert sich das Programm alle 6 Monate und auch da werden wieder sogenanntes Evidence-Based Training. Das heißt, Evidenzen, die aufgefallen sind bei der Beobachtung von Flügen oder bei anderen Airlines oder wo auch immer, die werden genommen und wird geschaut, okay, können wir da, haben wir da Bedarf, das zu trainieren? Können wir da vielleicht genauer hinschauen? Und es wird eine Risikobewertung gemacht und dann wird das oder das eine oder das andere mehr dann in dieses Training mit einbezogen. Und das, was wir im Simulator machen, die 2 Tage sind Training und Prüfung zugleich. Wobei der Fokus immer auf dem Training liegen sollte und die Prüfung quasi nebenbei abgenommen wird. Die muss für die Behörde abgenommen werden, das muss der Ausbilder machen, aber in erster Linie soll der Fokus auf dem Training liegen und um diese Prüfungssituation, was du beschrieben hast, möglichst gering oder diesen Prüfungsdruck möglichst gering zu halten. Weil das ist ja sicherlich irgendwie sowas, was Kollegen manchmal hindert, davon die beste Leistung zu bringen. Und ich glaube, wenn in der Realität man mal einen echten Notfall hat, dann kann man das abrufen und so eine Prüfungssituation stellt, so eine künstliche Drucksituation dar. Wenn man das versucht, ein bisschen zu verringern und einfach mehr den Fokus aufs Training zu legen, ist das Ergebnis, also soweit ich das nach 25 Jahren Ausbildung beurteilen kann, deutlich besser.
Richtig. Wie läuft das denn eigentlich? Ich meine, du als Trainer machst jetzt die Trainings oder die Checks, dann gibst du das irgendwie wahrscheinlich im System ein, oder?
Genau. Und dann, also ich.
Was passiert dann? Also, gibt es dann Safety Manager, die das oder Safety? Ich habe keine Ahnung, wie läuft es eigentlich dann weiter?
Ja, es ist alles höchst bürokratisch. Also ich muss die Lizenzen der Kollegen prüfen. Ich muss gucken, ob das alles gültig ist, theoretisch. Oder ich muss sogar gucken, ob sie einen Personalausweis dabei haben, dass es auch der Kollege ist, der es sein darf. Also alles sehr offiziell.
Das musst du echt machen?
Ja, klar. Und dann nehme ich diese Prüfung ab über 2 Tage. Wie gesagt, und verlängere sie dann in der Lizenz. Und gleichzeitig gibt es eine Meldung automatisch an die Trainingsabteilung, dass alles gut gelaufen ist oder eben, wenn es nicht ist, und auch eben an die Behörde, sodass es auch alles offiziell ist. Und das mache ich bei jedem dieser Prüfungsereignisse. Und es ist sogar so, dass im Ablauf von 4 Jahren müssen die Piloten nachweisen, dass sie ausreichend gut Englisch sprechen.
Nein!
Ja, muss ich dann. Das ist dann auch klar vorgegeben, aus was für einem Fragenkatalog du welche Fragen stellst. Und das ist immer eine interessante Sache, dann fängt man auf einmal an, Englisch zu reden.
I didn't know that.
Yes, sure, we do that. Und
hello, my name is Jan Günther.
Jan Günther. Ja, wenn er so anfängt, dann höre ich mal genauer hin, was dann noch kommt. Ne?
Oh Mann, genau. Wie lustig. Aber ich meine, ich muss ehrlich sagen, also ich höre ja immer genau hin, egal mit welcher Airline ich fliege. Und ich finde es manchmal ulkig, wenn ich dann so Ansagen höre von manchen, weil ich dann auch genau, also wo ich dann denke, okay, das heißt jetzt nicht so, das heißt so, da kommt mein innerer Monk, weißt du.
Ja, ja.
Wenn, ich meine, die Ansagen sind ja gar nicht schwer, ist ja eigentlich, ich sag mal, vorgegeben, man kann es eigentlich nur runterlesen. Aber wenn dann Leute versuchen, das individuell zu gestalten, aber ihre Englischkenntnisse nicht so gut sind, oder sie haben pfiffige Ideen im Deutschen, in der deutschen Ansage und sie versuchen das dann zu übersetzen ins Englische, dann läuft es meistens schief, weil es dann eben nicht Wort zu Wort übersetzt
exakt
werden kann. Und das dann wirklich dazu führt, dass du denkst, oh nein, shut up.
Das habe ich immer als Tipp, weißt du, wenn ich Co-Piloten, die recht neu sind, wenn es um die Streckenansage ging, habe ich ihnen als Tipp mitgegeben, dass sie das erstmal möglichst einfach gestalten sollen, genau damit das nicht passiert. Ja. Und wenn sie irgendwas Witziges erzählen wollen, dass sie erst auf Englisch erzählen. Weil dann ist es einfacher, das auf Deutsch ungefähr das Gleiche zu erzählen. Weil ansonsten kriegt mich genau das auf. Du erzählst irgendwas Lustiges auf Englisch oder irgendwas Besonderes. Und dann, auf Deutsch. Und dann versuchst du das auf Englisch zu machen. Und schwuppdiwupp fällt dir das Wort für, keine Ahnung, Planveröffentlichung oder das Wort für irgendwas nicht ein.
Und dann denkst du, oh nein.
Dann hörst du zum Beispiel so lustige Sachen wie, also wir flogen über den Bodensee und dann hat der Kollege halt Ground Lake gesagt, ja, und dann musst du dich wirklich schon zusammenreißen.
Don't do this,
but this was the best he could do at that point. Schon 20 Jahre her. Aber
Ohrenkrebs.
Ich weiß, ich muss auch ziemlich lachen über Ground Lake. Aber es war ja, ich weiß, irgendwie auch niedlich in dem Sinne. Denn, ne? Hat er, glaube ich, bis heute nicht vergessen. Was auch gerne früher passiert ist, ist, dass die Ansagen, früher auf der 737 hast du die Ansagen mit dem gleichen Mikrofon gemacht, mit dem du auch im Funk gefunkt hast.
Aha.
Auf einem Airbus hast du immer so ein, also wir sagen Knochen dazu, das ist so ein Telefonhörer, den du dann nimmst und quasi als wenn du telefonierst. Aber auf der Boeing konnte es deswegen passieren, dass du am Funkgerät musstest dann halt eine andere Taste drücken und dann hast du die Passagieransage gemacht. Und wenn du neu warst, warst du denn nervös? Und da ist es garantiert jedem einmal passiert, dass er die Ansage über Funk gemacht hat.
Oh nein!
Das ist halt, ja, und dann kommt, dann, bei diesen Funkgeräten ist es so, wenn du funkst, denn es kann immer nur einer funken. Das heißt, jemand macht die Ansage über eine Minute und niemand kann sonst auf der Frequenz irgendwas sagen. Aber alle hören zu und du weißt genau, dass danach zig Kommentare kommen von Kollegen, die dann das kommentieren und es ist demjenigen natürlich in der Regel oberst peinlich, wenn er denn da erzählt, wo er gerade langfliegt. Ja. Das ist ein lustiger Moment. Passiert heute, wie gesagt, heutzutage passiert es auch noch, aber beim Airbus kann es eigentlich nicht passieren, deswegen kann es eigentlich nur bei Boeing-Flugzeugen passieren.
Das ist interessant, das weiß man nicht immer. Also ich wusste das.
Ja, also auch nur bei 737, bei 747 hast du auch so einen Knochen in der Hand, da passiert das auch nicht.
Ja. Ja, ich denke halt auch, das Thema hatten wir auch das letzte Mal, dass wenn Menschen denken, ja, das sind halt so Saftschubsen, die irgendwie Kaffee und Tee servieren. Es ist halt wirklich das Bild, was viele irgendwie so in ihrem Kopf tragen. Aber heutzutage mit der ganzen Bürokratie, ich meine früher auch schon, aber jetzt noch extremer, ist es fast schon nicht nur eben, dass man alle Verfahren eigentlich kennen muss und wirklich auf jeden Flug tipptopp sein muss, sondern man muss auch sich permanent updaten. Also
genau.
Ständig gibt es Regeländerungen, Gesetzesänderungen, Verfahrensänderungen, Serviceänderungen kommen ja auch noch hinzu. Und es ist wirklich so komplex geworden. Ein guter Freund von mir ist Anwalt, der sagt, du hast mehr Updates als ich als Anwalt das habe. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Ich meine, die haben ja auch immer Gesetzesänderungen und müssen sich immer updaten und auf dem aktuellen Stand sein, was die Gesetzeslage betrifft. Und die können ja auch in einer Ruhe immer mal nachgucken. Aber wenn wir auf dem Flug sind und eben auch handeln müssen, da haben wir nicht die Zeit, das nochmal kurz nachzulesen, ja.
Richtig.
Und deswegen wird unser Job tatsächlich schlechter geredet, als er ist.
Ich glaube, ja, ich verstehe das schon, das passiert manchmal. Ich glaube aber, also persönlich glaube ich kann das nicht belegen, dass das die eindeutige Minderheit ist, die das so macht. Sie sagt es vielleicht nur manchmal mehr in irgendwelchen Social Media oder wo auch immer, irgendwelchen Foren. Ich glaube, dass die Mehrheit schon sehr großen Respekt vor dem hat, was Flugbegleiter tun oder auch was Piloten tun. Und ich glaube, dass es die Minderheit ist. Die ist manchmal etwas lauter, so wie in.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Vielen anderen Bereichen von Social Media oder des öffentlichen Lebens, dass manche Leute da sehr laut sind, aber die eigentliche Mehrheit doch sehr nette Menschen sind und sehr durchaus reflektierte Menschen sind, die das so sehen. So ist ja meine Einschätzung.
Ich werde das nie vergessen. Wir hatten eine die den Grundlehrgang verlassen hat. Das war in der Zeit, wo ich Recruiting gemacht habe. Und die hat den Lehrgang verlassen und ich kannte sie über 3 Ecken. Also ich habe früher mit ihr tatsächlich in einem Fitnessstudio gearbeitet. Mhm. Und wir waren über Facebook verlinkt und ich habe einfach nur über Facebook mitbekommen, dass sie quasi jetzt woanders angefangen hat zu arbeiten, was mich gewundert hat, weil ich wusste ja, dass sie eigentlich im Grundlehrgang sitzt. Und dann habe ich sie angeschrieben, wir haben telefoniert und habe ich gesagt, sag mal, ich erfinde jetzt mal einen Namen, Monika, warum bist du denn gegangen? Ich meine, warst du denn jetzt nicht im Grundlehrgang gesessen? Sagt sie, mir war nicht bewusst, dass ich Feuer löschen muss und das war alles, dieses ganze Emergency-Training war mir too much, das will ich gar nicht alles machen. Da habe ich gedacht, Moment mal, man bewirbt sich für einen Job oder auf einen Job und weiß nicht, oder er weiß nicht, welche Aufgaben auf einen zukommen. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man tun kann. Das Erste, was man tun sollte, ist, sich wirklich mit den Aufgaben auseinanderzusetzen. Es ist unfassbar wichtig, für sich zu erkennen, kann ich den Job überhaupt ausüben, ja oder nein?
Ja.
Ja? Und deshalb viele, und das ist so, haben ein falsches Bild von diesem Beruf. Gerade die jungen Menschen, die denken, ach, ein bisschen hierher, Jetsetten, dann in New York, dann L.A. und dann machen wir da. Nein, es ist halt auch mal um 3 Uhr morgens aufstehen, nach Athen hin und her fliegen oder mal kurz nach Beirut in solchen Zeiten, in der wir leben. Das gehört eben auch dazu. Und das ist mir ein Anliegen, das mal zu sagen. Wer sich für diesen Job entscheidet, bitte, es ist kein Jet-Set-Job, den man auf Instagram präsentieren möchte und das als irgendwie also alles schönreden muss. Nein, es hat halt auch Seiten, die wirklich herausfordernd sind und auch Dinge, mit denen man sich unbedingt auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel, ich habe jetzt einen Flug nach Tel Aviv oder Teheran oder Beirut. Kann ich das machen? Will ich das machen? Mhm. Und ne, ich meine, das ist einfach auch irgendwo unser Job, wie auch manche Leute eben, die zum Beispiel im OP-Saal arbeiten, auch sich Blut antun müssen oder ansehen müssen. Ne? Du bist ja nicht Krankenschwester und sagst, nee, ich wollte eigentlich kein Blut sehen. Also
richtig.
Deswegen, man muss sich wirklich sehr genau damit befassen und erst dann diesen Job antreten.
Genau, also das empfehle ich auch jedem. Als Pilot hat man interessanterweise den Vorteil, der Beruf ist ja ein bisschen anders gelagert, aber man hat den Vorteil, dass man einen Einstellungstest macht.
Mhm.
Und dieser Test ist sehr, sehr aussagekräftig. Er ist sehr selektiv, aber wenn man ihn besteht, weiß man, okay, dieser Beruf wird sehr wahrscheinlich der richtige für einen sein.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz großes Plus, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, wo Menschen vielleicht nicht so genau wissen, was wollen sie eigentlich mal machen oder so. Wenn man das macht, dann hat man eine wirklich klare Idee und wenn man das bestanden hat, dass der Beruf auch der geeignete für einen selber sein wird.
Mhm.
Ob man es dann macht oder nicht, kann man ja dann immer noch entscheiden. Aber ich finde, sowas wäre halt toll, wenn es für ganz viele Berufe so etwas gäbe. Aber wie du richtig sagst, wäre schon mal wichtig, wenn sich Menschen vorher Gedanken machen, was beinhaltet mein Beruf eigentlich, so wie du gerade sagst. Ne? Also als Flugbegleiter sage ich ja immer, bist du gleichzeitig Sanitäter, du bist aber auch gleichzeitig Feuerwehrmann oder du bist auch gleichzeitig Kinderbetreuung oder du bist die Betreuung für alte Menschen.
Ja.
Ihr seid zwar nicht in erster Linie dafür da, aber jetzt kommt ein alter Mensch bei euch in die Galley und bricht zusammen. Naja, dann kümmerst du dich ja natürlich um ihn. Also du darfst ja auch da keine Hemmung haben. Ja? Und das, diese Menschen kommen aus aller Herren Länder, aus, keine Ahnung, sind vielleicht schon seit 25 Stunden unterwegs.
Ja.
Und das gibt ja die, das muss ich dir alles nicht erzählen, die absurdesten Stories, in welchem Zustand Menschen reisen oder was sie alles auf sich nehmen.
Ja.
Und sich vielleicht auch überschätzen. Und was alles passiert oder Menschen nehmen irgendwelche Sachen vor dem Flug. Kann auch alles passieren, weiß man ja alles nicht. Also, was ich damit sagen will, die Anforderungen an einen Flugbegleiter sind sehr, sehr breit gefächert.
Ja,
und das wollte ich finde auch, vorher klar sein,
wenn man Flugbegleiter ist, hat man sowieso einen anderen Blick fürs Reisen. Ist ja auch normal, man ist ja auch ständig damit in Verbindung oder man hat ja ständig damit zu tun oder muss sich damit befassen. Als ich früher nach Australien gereist bin, es gab eine Zeit, ich bin fast jedes Jahr nach Australien gereist, habe ich eigentlich immer 1 bis 2 Nächte in Bangkok, in Hongkong oder sonst wo ich einen Zwischenstopp hatte, verbracht, um mich zu akklimatisieren. Ja. Weil dieses Frankfurt, Bangkok, Bangkok, Sydney, ich meine, da ist man 2 Tage unterwegs. Und das ist wirklich anstrengend für den Körper. Nicht nur, weil es ein langer Flug ist. Und ich bin früher natürlich, konnte mir nur Economy leisten, Economy geflogen. Und das in einem, das darf man nicht unterschätzen, finde ich.
Ja, und nein, auf gar keinen Fall.
Ich habe damals schon in meinen jungen Jahren gesagt, ist egal, ich bleibe jetzt 1, 2 Nächte in Bangkok, was ja auch schön ist, gucke mir Bangkok an, akklimatisiere mich und nehme dann den nächsten Flug, was ja auch ein langer Flug war, nach Sydney. Und wenn ich manchmal teilweise sehe, wie manche Gäste quasi ihre Reise beginnen und teilweise 2 Tage am Stück unterwegs sind, weil sie nochmal innerhalb des Landes noch mit Bus und nochmal mit dem Inlandsflug erstmal dann und dann nach Frankfurt und von Frankfurt nochmal nach Indien und von Indien nochmal, denke ich mir, mein Gott, was tut ihr euch alle an? Ne? Und dann am besten noch mit Kind und Kegel oder alten Leuten. Ja. Also ich bin schon froh, dass ich eine andere Sicht auf die Dinge habe und auch das Reisen für mich selber so gestalte, dass ich angenehm reise. Und damit meine ich jetzt nicht die Klasse, sondern einfach die Art und Weise, wie ich das eben plane.
Klar. Aber das kommt ja mit der Zeit, wenn man eben auch Erfahrung gemacht hat. Und natürlich, und wenn man älter wird, weißt du, wenn du jung bist, dann kann man sich mit vielem arrangieren. Wenn man älter wird, naja, wird es nicht mehr so einfach. Aber man hat, jeder inklusive mir, hat natürlich genau diese Erfahrung mal gemacht. Ne? Wenn ich 11 Stunden Flug in der Economy Class oder einen 11 Stunden Flug auf den Jumpseat, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann hat das viel mit Demut zu tun, weil dann weiß man erstmal, wie anstrengend das ist.
Ja.
Und dann muss man das nicht unbedingt, oder geht das vielleicht für seine Reiseplanung, ist es so, dass man sich das nicht unbedingt wieder antut. Aber eben ihr als Flugbegleiter, ihr müsst ja mit dem letztendlich arbeiten, was dort vor Ort passiert. Oder vielleicht könnt ihr nicht landen, weil am Zielflughafen sind Gewitter. Man fliegt erstmal in die Warteschleife und ist nicht klar, ob man probiert zu landen oder ob man zum Ausweichflughafen fliegt, da erstmal auftankt, dann wieder hinfliegt. Das bedeutet ja auch wieder eine Verlängerung der Flugzeit, Flugdienstzeit. Also diese ganzen Sachen, die kommen ja alle noch hinzu.
Richtig.
Ja, die Zeitverschiebungen, unterschiedliche klimatische Bedingungen. Neben den ganzen tollen Sachen, die es zweifellos da gibt, und ich möchte keinen einzigen Tag der Fliegerei missen, ist es eben auch manchmal anstrengend und anspruchsvoll. Aber
absolut, absolut.
Das finde ich, deswegen bleibt es trotzdem mein Traumberuf. Ohne
meine auch, meine auch, ja. Aber ich glaube, dass wirklich viele eben auch sehr blauäugig daran gehen. Und sie tun sich selbst keinen Gefallen damit, weil wenn ich dann erst im Training erkenne, dass dieser Job gar nicht für mich ist, dann habe ich eigentlich alles falsch gemacht.
Ja, habe ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht, würde ich jetzt mal sagen, ja.
Ja.
Also
in dem Fall. Ich meine, jetzt nicht nur auf den Job gesehen. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, sich auf alles, was man tut, gut vorzubereiten, sich mal damit auseinanderzusetzen, auch so. Auch wenn ich jetzt in den Urlaub fliege, ich stelle mir 1000 Fragen, ne? Okay, wie will ich meinen Tag gestalten? Was will ich dort machen? Was könnte ich eventuell brauchen, was es dort vielleicht eher schwieriger gibt auf einer Insel? Beispiel, ne?
Ja.
Und ich stelle immer wieder fest, dass die wenigen Menschen so vorgehen. Und ich frage mich auch, ob das ein Flugbegleiter-Ding ist, diese gute Vorbereitung.
natürlich, ja, genau wie Piloten. Also du, was ich ja sagte, ne, wenn du in so einer Branche arbeitest, wo du heute überlegen musst, ob der Flug in 3 Tagen in dieser Konstellation so zurückgehen kann, wenn das Flugzeug sich ändert, dann weißt du, dass du ja schon vorausdenkst. Wenn du jetzt nach Seattle fliegst oder wenn du jetzt Bereitschaftsdienst hast, dann packst du deinen Koffer so, dass du überall eine Jacke oder, also, dass du überall damit hinfliegen kannst. Und wenn du eben in Urlaub fliegst, machst du dir das Gleiche. Dann überlegst du dir, brauche ich eigentlich einen Adapter? Okay. Dann überlegst du dir, ah ja, das letzte Mal war das zwar schwierig, Sonnencreme zu besorgen. Dann besorgst du dir bestimmte Sonnencreme.
Ja.
Oder du weißt, alles klar, ich nehme Reihe in der Tube mit, weil das letzte Mal mussten wir da irgendwie das selber waschen, da gab es keine Reinigungsmöglichkeit whatsoever.
Ja.
Oder ich kaufe Nüsse, weil ich esse gerne Nüsse und die Nüsse, die es da gibt, die schmecken alle nicht. Oder
Beispiel,
also,
ja.
Ne? Zum ja. Beispiel. Und so geht man ja vor. Oder wenn man in exotischere Länder fliegt, du fliegst irgendwo nach Brasilien, dann nimmst du vielleicht nur eine begrenzte Anzahl an Schmuck mit oder gar nichts, weil du genau weißt, ist vielleicht gefährlich, ja. Oder du schaust, dass dein Handy vor Ort funktioniert, also dass du halt eine eSIM hast oder dass du irgendeine andere Art hast, wie du das hinbekommst. Ne? Oder du hast eine Powerbank dabei, weil du genau weißt, ja, das Stromnetz ist jetzt auch nicht so richtig zuverlässig, habe ich auf jeden Fall immer meine Powerbank dabei und. Und ich glaube, das ist ein sehr typisches Verhalten von Flugbegleitern oder Piloten.
Ja. Ja, so ist das tatsächlich. Also ich merke auch, dieses vorausschauende Denken ist etwas, was ich mir durch die Jahre oder in den Jahren des Flugbegleiterdaseins absolut angeeignet habe, weil du jede Situation durch den Kopf gehen lässt, ne? Und so ist es auch, so wie du sagst, mit dem Packen. Ich werde es nie vergessen. Ich wäre eigentlich nach Teheran geflogen. Und ja. Für Teheran hatte ich eben, es war, glaube ich, Oktober. Und es war in Oktober, war es natürlich noch warm in Teheran. So, da hatte was hatte ich dabei? Offene Schuhe, ich hatte ja das Wetter gecheckt und so eine Abaya und so einen Schal zum, ne? So.
Ja.
Dann ist eines passiert. Die Kollegen, die nach New York geflogen sind, mussten halbwegs umdrehen wegen eines medizinischen Notfalls, sind zurückgekommen nach Frankfurt und konnten nicht mehr quasi in die gleiche Richtung starten, weil sie über ihre Stunden gekommen wären. Das heißt, man hat eines getan, weil man ja nach Teheran kürzer fliegt als nach New York, hat man die Crew gewechselt. Das heißt, wir sind dann nach New York geflogen und die Crew ist für uns nach Teheran geflogen. Und ich hatte in meinem Koffer natürlich Sachen, die ich hätte nur. So, jetzt war es aber in New York im Oktober. Irgendwie kalt. Doch ein bisschen kälter, ja. Und ich hatte nichts Anständiges dabei. Und das war für mich so eine Lehre, dass ich, also du weißt ja nie, was passiert. Also packe ich immer so ein, dass ich das sowohl im Warmen als auch im Kalten überlebe, nämlich Turnschuhe.
Genau.
Ja, und immer Flipflops, die habe ich auch immer dabei. Und das sind halt so Sachen, man muss einfach auch flexibler sein. Also man muss, glaube ich, in dem Job, kannst du nicht als unflexibler Mensch den Job starten.
Nein.
Das geht nicht.
Nein, du musst auf jeden Fall flexibel sein, weil sich das ja auch wieder ändern kann. So wie du das beschrieben hast, oder wenn man jetzt Kurzstrecke fliegt, kann sich das ja viel leichter ändern, dass man eben statt im Winter in Helsinki sitzt, man eben in Athen.
Mhm.
Und dann ist das Wetter halt schon mal komplett anders. Oder in Kairo.
Mhm.
Und da sollte man auf jeden Fall, da muss man diese Flexibilität auf jeden Fall haben, natürlich.
Ja, das, so ist das auf jeden Fall. Also die Fliegerei ist schon, ich sag mal so, es wird nie langweilig.
Nee, das ist aber auch das Schöne.
Ja.
Ich habe ja noch nie erlebt, einen gleichen Tag nochmal erlebt. Oder selbst wenn ich die gleiche Destination geflogen bin oder auf der Kurzstrecke genau die gleiche Tour geflogen bin, war es trotzdem völlig anders.
Ja.
Und das, finde ich, macht es total aus. Selbst wenn du denkst, naja, das kenne ich alles und ja, da war ich ja gerade erst letzte Woche, letzten Monat, whatever. Nee, es ist immer anders, immer neu, es ist immer spannend, immer aufregend und das macht es wirklich aus.
Mhm. Ja, so ist es. Was wollte ich noch eigentlich sagen?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, mein erkälteter Kopf ist nicht so auf dem besten Stand.
Och. Ich finde, bisher machst du das
tatsächlich vergessen. Ich habe es echt vergessen. Oh. Naja,
ja,
anderes Thema.
Müssen wir das in der nächsten Podcast-Folge.
Ach so, nein, ich wollte auf die junge Dame zurückkommen, die uns gestern im LAT begrüßt hat, die Kollegin aus München, die für ihren 380-Schulung da war. Die, ich fand das so süß und ich muss sagen, ich freue mich ja wirklich, wenn wir so positive Rückmeldungen bekommen, wenn dann die Kollegen auf uns zukommen und das sagen. Und ich hatte es auch vor 2 Wochen auf dem 320-Emergency, da kam die Kollegin nach dem Emergency-Training auf mich zu und sagte, übrigens, ich wollte dir sagen, euer Podcast ist toll. Und dann bin ich immer so, ich bin ja immer so klein mit Hut, weil ich bin, was das betrifft, bin sehr, sehr selbstkritisch, muss ich schon sagen. Und ich meine, wenn du mir damals nicht den Kick gegeben hättest, das zu machen, weil es war ja eher so von dir, also das, du hast mich ein bisschen gepusht und ich habe mich ja da gar nicht gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es hat sich
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also erstens, weil ich weiß, dass du das toll machst und weil ich die Kombination total klasse finde. Also selber finde ich das total spannend, mich mit dir zu unterhalten, weil du ja eben diesen wahnsinnigen Background hast über die verschiedenen Länder, in denen du gelebt hast, die verschiedenen oder unheimlich vielen verschiedenen Sprachen, die du sprichst und die verschiedenen Airlines, wo du gearbeitet hast auf der ganzen Welt. Und mein Teil eben, dass ich eben Training mache und im Cockpit arbeite. Und diese Kombination finde ich halt total spannend. Und deswegen fand ich das so wichtig, dass wir das einfach mal ausprobieren. Und ich weiß, dass du, das wäre als Letztes vielleicht noch, vielleicht könnten uns ja auch unsere Hörer vielleicht mal schreiben, wie sie das finden würden, weil ich bin davon überzeugt, wir sollten irgendwann mal irgendwo einen Live-Podcast machen. Ich weiß, dass du das auch wieder kritisch siehst und denkst, da kommen 5 Leute und was will denn mich jemand hier sehen und so weiter, ne? Ja, und dann sage ich, wenn da 5 Leute kommen, dann kommen 5 Leute, dann machen wir das für 5 Leute und haben wir auch Riesenspaß. Aber da könnt ihr vielleicht nochmal schreiben oder vielleicht besonders an Mascha schreiben und sagen, wie ihr das so finden würdet. Wenn ihr das doof findet, ist auch okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde, mich auf eine Bühne zu stellen oder irgendwie, da bin ich halt einfach so die kleine, bescheidene Eische.
Ich verabrede mich einfach mit dir auf eine Candlelight-Dinner und dann ziehen wir den Vorhang auf und dann sitzen da 5 Leute oder vielleicht auch 500, keine Ahnung. Ja, mal sehen. Aber wir sollten das, glaube ich, wirklich mal machen. Also das fände ich cool und schreibt ruhig an Mascha und oder empfehlt unseren Podcast sowieso mal weiter. Ja, genau, empfehlt. Was sagen Sie alle immer? Ja, genau, über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns freuen, damit andere das auch sehen. Ja, könnt ihr auch gerne machen. Würden uns sicherlich auch freuen. Aber viel mehr freut es uns eigentlich, wenn ihr uns so etwas persönlich sagt. Das finde ich immer schön, weil total dann wirklich bewusst wird, dass wir Menschen erreichen. Und ansonsten, wie das Instagram findet, ist ja eigentlich immer nur in dem in diesem Handy statt und man bekommt es gar nicht so richtig mit. Deswegen würde ich auch das gerne einfach mal ausprobieren, ob wir irgendwo vielleicht mal so eine Live-Folge aufnehmen. Einfach, ja, weil mich das wirklich interessieren würde, wie das sich anfühlt.
Und ja, ich sag halt immer, also wenn mich Kollegen auf der Basis sind oder irgendwie, ja, Fangirl, dann denke ich immer so, ach komm, bitte lasst mich damit in Ruhe, weil ich bin, weißt du, ich kann damit nichts anfangen, weil ich sage immer, ich bin wirklich ganz stinknormales Mädchen oder vielleicht auch schon eine alte Frau. Ich meine, kannst du dir aussuchen.
Ja, genau, alte Frau, stimmt.
Und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie ein Fan von mir zu sein. Ich meine, ich bin so gewöhnlich einfach und einfach nur eine Kollegin. Und es gibt nichts, was man feiern muss oder Fan sein muss, weil jeder von euch oder jeder Mensch hat einfach tolle Seiten, die auf die er oder sie stolz sein kann. Genau. Und deswegen, ich sehe mich da überhaupt nicht ich bin einfach ich, ja, mit ganz vielen Macken und ganz vielen, ganz viel Blödsinn.
Genau, pass auf, dann machen wir diesen Podcast oder was auch immer, diese Sendung einfach so, dass wir uns treffen mit vielen Leuten, die einfach auch sehr besonders sind, ganz tolle Menschen sind. Naja, und dann reden wir ein bisschen dabei und am Ende kommt ein Podcast dabei raus und dann ist da auch schön.
Ja, das wäre sicherlich interessant, was da halt auch andere zu erzählen haben. Das würde mich total freuen, weil dieser Austausch ist immer so interessant. Ich meine, wir haben ja schon auch einige interessante Leute bei uns gehabt und diese Erfahrung oder den Inhalt, den sie uns geben, das schätze ich total.
Ja.
Ja.
Exakt.
Ja.
Insofern sind wir mal gespannt, was die Zukunft so bringen wird. Und bis dahin erstmal kurierst du dich jetzt mal aus, dass du schnell möglichst schnell wieder gesund wirst. Also ordentlich Sommerhahn-Tee trinken, bitte.
Ja.
Und dann wird das schon klappen.
Ja, das werde ich. Ich danke dir. Schon wieder 50 Minuten rum. Das war jetzt also Wahnsinn. Gefühlt 15 Minuten, aber wir haben schon hier tatsächlich 50 Minuten. Und daher würde ich jetzt schon mal sagen, vielen Dank. Dankeschön und auf Wiedersehen und always happy landings und never forget to point and check and touch and check, but point only check, your touch. Pilots.
Point and check, point and check. Alles klar, sehr gut, das werde ich jetzt beim nächsten Briefing erwähnen, point and check, touch and check. Nein, mache ich nicht, aber es ist ja wieder sehr viel gelacht, sehr viel gelernt und wünsche dir gute Besserung, allen anderen Hörern da draußen, wenn sie krank sind, natürlich auch ansonsten, ein sehr schönes Wochenende. Und always happy landings.
Bye.
Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.